Ja, liebe Geschwister, ich bin ja ganz erstaunt, wie das alles funktioniert und was für schöne Erlebnisse man damit haben kann. Ich sehe den Rudi, schön Rudi, dass ich dich sehen darf. Hi. Und deine liebe Frau, ganz toll. Ja, ja und ich habe vor allem Gabi und Stefan gehört. Das hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut. Eure Stimme habe ich ja schon sehr lange nicht mehr gehört, aber die erkennt man sofort. Wenn man euch hört, dann kann man euch sofort erkennen. Und es ist ja was Wunderbares, dass über die vielen Jahre noch immer so eine Beziehung besteht. Das ist unglaublich. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn und das ist einfach was ganz Außergewöhnliches. Ja. Ich habe für den heutigen Morgen ein Thema vorbereitet: Versagen bewältigen, ja, aber wie? Das ist ein Ausschnitt aus einer Predigtreihe, die ich im Moment vorbereite. Mir liegt es so ganz tief auf dem Herzen, eine ausführliche Predigtreihe vorzubereiten über dieses große Thema mit Versagen, weil Versagen ja doch auch etwas ist, was im Leben von uns Menschen und von uns Christen immer wieder vorkommt. Und ich möchte zunächst mal sagen, dass Versagen schon eine sehr schwerwiegende Erfahrung ist. Ich habe jetzt in diesen Tagen mit einer Person einen Spaziergang gemacht, hier in Riedlhütte. Und da sind wir so auf einer Bank gesessen und dann hat er mir gesagt, dass er jetzt, nachdem seine Trennung und Scheidung Jahre her ist, immer deutlicher die Situationen begreift, wo er eigentlich Schuld daran ist, dass seine Ehe kaputt gegangen ist. Das heißt, er erlebt eigentlich diese Situationen nochmal in der Erinnerung oder wie auch immer, das weiß ich jetzt nicht genau. Und es sind Momente, die für ihn sehr, sehr schwierig sind. Versagen ist eben eine schwerwiegende Erfahrung, weil damit so schwerwiegende Konsequenzen verbunden sind. In diesem Fall hat dieses Versagen zu einer Trennung geführt, zu einer jahrelangen Trennung, die für keine Seite leicht war. Und Erfahrung ist ja auch verbunden mit schwerwiegenden Gefühlen. Also wer das an sich selber erlebt oder wer das an anderen Menschen mitbekommt, der spürt ja etwas von der Scham, die das auslöst. Und Scham ist ja ein Gefühl, das ist nicht leicht zu ertragen. Oder er kann mitbekommen, wie Versagen Angst auslöst. Angst, wieder zu versagen, Angst, wieder nicht bestehen zu können oder sogar Angst vor Gott. Also das sind ganz viele tiefe Gefühle damit verbunden, die für uns Menschen alle nicht einfach sind. Und Versagen ist auch so, dass es oft lähmende Folgeerscheinungen hat. Die Person, von der ich euch gerade berichtet habe, die hat jahrelang so Rückzugstendenzen gehabt. Und ich würde heute behaupten, die Rückzugstendenzen, die waren nicht nur deshalb, weil diese Person irgendwie so ein Einzelgänger ist, deshalb sicher auch, aber auch deshalb, weil so viel Versagen im Leben war. Und weil es schwer ist, wenn Dinge schlecht laufen oder wenn man Dinge falsch macht, dann in der Gemeinschaft zu bleiben, die Gemeinschaft auszuhalten, irgendwie sich als gleichwertig zu fühlen. Also Versagen hat ja auch wirklich lähmende Folgeerscheinungen, Rückzugstendenzen, Flucht aus Beziehungen, Flucht vor jeder weiteren Verantwortung. Also das sind schon Dinge, die nicht leicht sind. Und deshalb wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen und ich möchte dazu einfach ein paar völlig unvollkommene Dinge sagen. Zunächst mal möchte ich euch sagen, dass es dort, wo wir als Christen versagen, dass da immer eine unsichtbare Dimension des Kampfes beginnt. Ich habe also für mich aufgeschrieben, wo ein Kind Gottes versagt, da wird es auch etwas verspüren von zweierlei unsichtbaren Realitäten. Die erste unsichtbare Realität ist die Realität des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, mir meine Sünde bewusst zu machen. Er hat die Aufgabe, mich dahin zu bringen, dass ich Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind, erkenne, bekenne und lasse. Das ist seine Aufgabe. Und diese unsichtbare Realität des Heiligen Geistes werde ich genau in dem Moment, wo ich versage, in irgendeiner Weise an mir erleben. Der Heilige Geist wird zu mir sprechen. Er wird in mir beginnen zu wirken. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann durchs Gewissen sein. Das kann durch Menschen sein. In der Bibel lesen wir sogar einmal, dass Gott durch einen Esel redet zu Bileam. Das kann durch die sogenannte Schicksalszange sein, dass ich einfach spüre, wie sich Dinge verändern und genau weiß, diese Veränderung hängt mit mir zusammen. Also ich werde die Realität des Heiligen Geistes erleben. Wir kommen gleich drauf, das ist nicht leicht, die Realität des Heiligen Geistes zu erleben, aber das ist unsere große Chance. Wäre er in diesen Situationen nicht da, wäre es für uns nicht möglich, zur Umkehr zu kommen. Und deshalb sind wir froh, dass es diese unsichtbare Realität des Heiligen Geistes gibt, mitten in Momenten unseres Versagens oder anschließend an Momente unseres Versagens. Ich kann hier nur andeuten, dass man das natürlich unterscheiden muss. Es gibt natürlich auch ein zu schwaches Gewissen, das oft mit falschen Schuldgefühlen verbunden ist, das oft so wirkt, als ob hier der Heilige Geist wirken würde. Aber das ist nicht so. Der Heilige Geist wirkt eigentlich nur dort, wo wir es mit richtigen Schuldgefühlen zu tun haben. Es gibt aber noch eine zweite Dimension von einem unsichtbaren Kampf, nämlich der Realität Satans. Auch Satan ist nicht untätig in Zeiten unseres Versagens. Auch Satan ist nicht so, dass er passiv ist, sondern die Bibel nennt ihn an einer Stelle sogar mal den Verkläger der Brüder. Er nutzt Versagen von Menschen und er nutzt Versagen von Christen, um massiv zu versuchen, ihr weiteres Leben zu erschüttern. Das Leben und auch gerade das Glaubensleben. Aus ganz vielen kirchengeschichtlichen und auch gegenwärtigen Beispielen können wir die Dimension erahnen, wie Satan in diesen Versagensmomenten mitmischt. Ganz, ganz gewaltig mitmischt. Dazu gleich noch einiges mehr. Jetzt darfst du mal die Folie 4 einblenden, Stefan. Also ich habe geschrieben, zwei unsichtbare Wirkungen, die sich auf den ersten Blick fast identisch auswirken. Denn in beiden Fällen spricht die Bibel von Traurigkeit. Wer eine Bibel dabei hat, kann mal 2. Korinther Kapitel 7 aufschlagen. 2. Korinther Kapitel 7. Vers 8. Hier lesen wir, dass Paulus der Gemeinde in Korinth einen Brief geschrieben hat. Dieser Brief hing damit zusammen, dass die Gemeinde sehr, sehr stark versagt hat. Sie hätte einen Mann, der offensichtlich in einer Art Ehebruch, der sogar noch sehr, sehr schwerwiegend war, weil er die Frau seines Vaters genommen hat, hätte die Gemeinde reagieren müssen und hat nicht reagiert, war nicht mal traurig darüber, dass das in ihrer Mitte passiert ist. Und daraufhin hat Paulus einen sehr schwerwiegenden und sehr starken Brief geschrieben, den wir jetzt heute so nicht überliefert haben, aber den wir von dessen Existenz wir eben aus diesen Zeilen hören. Und im Nachhinein schreibt Paulus, nachdem die Gemeinde dann reagiert hat auf diesen schwerwiegenden Brief, den er ihr geschrieben hat, diesen Korrekturbrief, wenn wir es mal so nennen wollen, schreibt Paulus im 2. Korinther 7, Vers 8 folgendes. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat. So freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, sodass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Siehe eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen. Welches Mühen hat das in euch gewirkt? Dazu Verteidigung, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. Paulus spricht hier von zweierlei Arten von Traurigkeit. Er spricht hier von einer Traurigkeit nach Gottes Willen und er spricht hier von einer Traurigkeit der Welt. Was meint er damit? Mit dem Wort Traurigkeit, denke ich, meint er das Leiden, den Schmerz, den ein Versagen in einem Menschen auslöst, wenn er es begreift. Wir haben dazu ja zwei unglaublich gute Beispiele in der Bibel. Beide, Judas und Petrus, haben ihr Tun nach der eindeutigen Aussage der Bibel im Nachhinein bereut. Auch Judas hat seinen Verrat im Nachhinein bereut. Aber er ging eben hin und hängte sich auf. Und Petrus hat seinen Verrat an Jesus ebenfalls bereut. Aber er weinte bitterlich. Also in ihrem Erleben war letztlich etwas identisch. Beide haben einen ganz tiefen Schmerz gespürt, eine ganz tiefe Traurigkeit. Da waren Leiden an ihrem Handeln. Und trotzdem war es ein ganz gewaltiger Unterschied, wie die Dinge ausgegangen sind. Petrus hat die Umkehr gefunden. Und Judas hat keinen anderen Ausweg gewusst, als sich das Leben zu nehmen. Also wir spüren hier zwei unsichtbare Wirkungen, auf den ersten Blick fast identisch, aber sie wirken sich unterschiedlich aus. Bitte die nächste Folie, Stefan. Zwei unsichtbare Wirkungen, die nach ihrer Herkunft und nach ihren Zielen unterschieden werden müssen. Das ist ganz wichtig, nach ihrer Herkunft und nach ihren Zielen. Wie kann ich das unterscheiden? Indem ich eben den Zusammenhang zwischen Wesen und Werken verstehe. Gott und Satan haben ein grundverschiedenes Wesen. Und deshalb haben Gott und Satan auch immer grundverschiedene Ziele. Gott ist gut. In seinem ganzen Wesen ist Gott gut. Und deshalb ist Gottes Ziel, wenn wir versagt haben, immer Rettung, immer Vertiefung der Hingabe, immer Nachfolge und Erweiterung des geistlichen Verständnisses. Und Satans Wesen ist böse. Von Satan spricht Jesus, dass er der Lügner und der Mörder von Anfang an ist. Satan hatte kein Interesse daran, Judas zu benützen und ihn nachher zur Umkehr zu führen oder immer Umkehr zu ermöglichen. Satan ist der Mörder von Anfang an. Und sein Ziel ist Entmutigung. Sein Ziel ist Verzweiflung. Sein Ziel ist Zweifel, Rebellion, Unglaube, Abfall. Ja, bis dahin, dass manchmal Menschen dann, weil sie so tief versagt haben, selber Hand an sich legen, weil sie keinen Sinn mehr darin sehen, dass sie noch auf der Erde existieren. Zwei unsichtbare Wirkungen, die ganz verschieden sind, weil die Kräfte, die dahinter wirken, völlig andere, von völlig anderer Wesensart sind und deshalb auch komplett verschiedene Ziele haben. Bitte die nächste Folie. Zweierlei Handeln in uns, das auch zweierlei Handeln von uns erfordert. Wo Gott wirkt, gilt es, dieses Wirken zuzulassen. Bei Versagen gibt es ja immer einen Impuls, der lautet so, weg von Gott. Ich passe nicht zu ihm oder er passt nicht zu mir. Wie sagt Petrus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber dieser natürliche Impuls, weg von Gott, diesem Impuls soll ich widerstehen und soll bewusst diesen anderen Impuls, den Gott mir eigentlich geben will, hin zu Gott leben und diesem Impuls Raum zu geben. Also den Impuls weg von Gott, den gilt es zu ignorieren, dem gilt es zu widerstehen. Und den Impuls des Heiligen Geistes, der mich wieder hin zu Gott ziehen will, diesem Impuls gilt es nachzugeben und diesen Impuls gilt es aufzunehmen und ihm zu folgen. Wir lesen das. Im Jakobus Kapitel 4, Vers 7, da lesen wir, nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Manchmal trauen wir uns nicht mehr, uns Gott zu nähern, weil so viel geschehen ist. In dem Zusammenhang, in dem dieser Satz gesagt wird, heißt es ja auch, wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen, fühlt euer Elend. Traurigkeit nach Gott. Fühlt euer Elend, trauert und weint. Beim Teufel ist es genau andersrum. Wo der Teufel wirkt, da geht es darum, ihm zu widerstehen. Wo er uns mehr in seinen Einflussbereich ziehen will. Wir haben es gerade gelesen, was das bedeutet, dass er Zweifel in mich sehen will. Dass er Entmutigung in mich sehen will, dass er Unglauben in mich sehen will, dass er den Entschluss in mich hineinsehen will, von Gott endgültig wegzugehen. Diesen Impuls gilt es zu widerstehen, wo er uns mehr in seinen Einflussbereich ziehen will, gilt es von ihm wegzugehen. Jakobus 4, stellt euch dem Teufel entgegen. Dann wird er von euch fliehen. Widersteht dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Ich habe mal versucht, das im Klartext zu verdeutlichen. Nächste Folie. Ich glaube, dass es nach Versagen im Leben von Menschen, aber ganz besonders auch im Leben von Christen, verschiedene Stimmen gibt. Zweierlei verschiedene Stimmen gibt. Und diese Stimmen muss ich unterscheiden. Da gibt es die eine Stimme, die mir sagt, so schlimm war das doch gar nicht. Oder die kann mir sagen, so viel kann Gott gar nicht von dir erwarten. Oder er kann sogar, diese Stimme könnte sogar sagen, wie kann Gott mich lieben, wenn er mich in eine solche Situation hineinkommen lässt? Hätte er nicht wissen müssen, dass ich darin nicht standhalten könnte. Oder die Stimme sagt, du bist zu schlecht für Gott. Kann er dir nicht mehr vergeben. Bist du überhaupt ein Christ? Zeigt das, was du getan oder gedacht hast, nicht, dass dein Glaube unmöglich echt sein kann? Oder die Stimme sagt, hör auf, es zu versuchen, du wirst es nie schaffen, die Maßstäbe Gottes leben zu können. Mach Schluss mit der Quälerei. Genieß wenigstens mit gutem Gewissen, wenn du es eh nicht schaffst, die Maßstäbe Gottes einhalten zu können. Also diese Stimme könnte es in mir geben. Nächste Folie. Oder es gibt die andere Stimme, die mir sagt, red es nicht klein, was gewesen ist. Du hast es nicht mehr nötig, dich zu rechtfertigen. Gott kennt deine Schwachheit. Übernimm Verantwortung. Steh zu dem, was ich dir schon längst innerlich zeige. Wenn du diesen Weg gehst, der wird gesegnet sein. Oder es gibt einen Weg zurück. Glaubst du wirklich, dass ich nicht weiß, dass du auch nach deiner Bekehrung noch meine Vergebung brauchst? Und letztlich vielleicht eine ganz leise Stimme, die sagt, flieh zum Evangelium. Dass du gesündigt hast, war nicht gut. Aber jetzt geht es nicht darum, aus Angst vor mir wegzulaufen. Jetzt geht es um Umkehr. Und darum mehr und vertiefter an das Evangelium. Und ich möchte dazu sagen, an das gute Wesen Gottes zu glauben. Darum geht es. Flieh zum Evangelium. Nächste Folie. Und die Frage ist, wenn ich versagt habe, wessen Stimme spricht in mir? Und wenn ich versagt habe, auf wessen Stimme höre ich? Und letztlich geht es um die Frage, wohin wird das Hören dich führen, beziehungsweise wohin will dich wessen Stimme treiben? Nächste Folie. Was will der Widersacher Gottes, der Verkläger der Brüder? In der Vorbereitung auf dieses, finde ich, sehr wichtige Thema, habe ich einen Kurs benutzt von David Wilkerson. Manche von euch kennen ihn aus dem Film Das Kreuz und die Messerhelden. Der Gründer von Teen Challenge, einer Organisation, die es bis heute gibt. Wir haben in der ACL auch Einrichtungen, die zu Teen Challenge gehören. Und das ist eine Einrichtung, die sich immer um die Menschen gekümmert hat, die aus der Gosse kommen. Immer um die Menschen gekümmert hat, die oft ein schwerwiegendes, gottloses Leben hinter sich haben und die auch oft schon im schwerwiegenden, gottlosen Milieu aufgewachsen sind. Und David Wilkerson sagt in diesem Kurs Folgendes. Ich bin überzeugt, dass mehr Menschen und mehr Christen in ihrem Leben scheitern, als wir ahnen. Eine Strategie des Teufels ist es, aus negativen Erfahrungen Mauern zu bauen, um diese Menschen von Gott fernzuhalten. Doch wir brauchen es nicht zuzulassen, dass der Teufel unsere vorübergehenden Niederlagen in eine endlose Hölle verwandelt. Eine Strategie des Teufels ist es, aus negativen Erfahrungen Mauern zu bauen. Riesige Mauern, die plötzlich zwischen mir und Gott stehen. Riesige Mauern, die ich plötzlich zu spüren scheine. Eine riesige Mauer, die mir so vorkommt, als ob sie unüberwindbar wäre. David Wilkerson sagt im gleichen Kurs, Satan benutzt Angst. Der alte Ankläger der Brüder wartet wie ein Geier darauf, dass du irgendeinen Fehler machst. Dann versucht er dich mit 1000 Lügen zum Aufgeben zu bringen und dir einzureden, dass Gott zu heilig und du zu sündig bist, um Recht zu haben, um ein Recht zu haben, zu ihm zurückzukommen. Oder dass du dein Versagen sowieso nie in den Griff bekommen wirst und jeder weitere Versuch zwecklos ist. Angst. Was sagt Jesus? Satan ist der Lügner und der Mörder von Anfang an. Satan arbeitet ganz, ganz stark mit Lüge. Und das werden wir jetzt in der nächsten Folie sehen. Und indem wir die nächste Wahrheit, die unglaublich kostbar ist, uns vor Augen führen. Und dazu lesen wir aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Wir lesen da, meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie Unrecht getan hat. Luther sagt hier, wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie Unrecht getan hat, ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Wisst ihr, ich glaube, es gibt Abschnitte in der Bibel, die gerade in besonderen Zeiten ihre ganze Kraft entfalten. Und das ist so ein Abschnitt, der gerade in einem Versagensmoment seine ganze Kraft entfalten will. Denn aus diesem Abschnitt werden zwei Dinge möglich, sichtbar, zwei Wahrheiten sichtbar. Ja, erstens, Gott will, dass unser Versagen, wenn es Sünde darstellt, aufhört. Gott will wirklich, dass wir nicht sündigen. Das ist sein Ziel, das ist sein Herzenswunsch. Das ist alles, wonach sich sein Sehnen richtet. Dass wir rauskommen aus dem Bereich, wo wir ständig gegen den Willen Gottes handeln und was weiß ich, was in dieser Welt anrichten, in unserem eigenen Leben oder im Leben von anderen Menschen. Aber die zweite Wahrheit gilt genauso. Gott will, dass wir auch nach unserem Versagen in der Erfahrung und im Bewusstsein leben, dass er sich mit uns versöhnt hat. Und dass diese Versöhnung gilt und gültig bleibt. Da entsteht die Frage, ja, aber ist Gott nicht zornig? Ohne Zweifel löst unser Versagen in Gott ganz verschiedene Emotionen aus, die nicht leicht für uns zu ertragen sind. Gott ist traurig. Gott leidet. Gott ist zornig. Wisst ihr, das sind alles Emotionen, die sind nicht leicht zu ertragen. Ich habe euch vielleicht schon erzählt, dass ich als Kind ein Erlebnis mit meiner Oma hatte, dass meine Oma sehr oft auf uns aufpassen musste und schon eine alte Frau war, die eigentlich gar nicht mehr die Kräfte dazu hatte, 3 Kinder zu beaufsichtigen. Und dass sie uns deshalb immer Nachmittag ins Bett geschickt hat, damit sie wenigstens einmal eine Stunde zur Ruhe kommt. Ich habe euch vielleicht erzählt, dass ich ein sehr aufsässiges Kind war und das da immer wieder aus dem Bett rausgekrabbelt ist, immer wieder in die Küche rüber, immer wieder der Oma eine lange Nase gemacht hat und immer wieder einfach gegen den Willen der Oma opponiert hat. Und nachdem ja schon das dritte Mal das so viel Spaß gemacht hat, sozusagen mich in die Küche zu schleichen, um die Ecke zu gehen und der Oma eine lange Nase zu zeigen und immer wenn sie zornig war, sage ich immer, dann zurückzurennen ins Bett und schnell die Bettdecke über mich zu ziehen bis zum nächsten Mal. Da bin ich dann wieder in die Küche geschlichen, bin wieder um die Ecke gebogen und wollte der Oma wieder eine lange Nase zeigen. Aber da habe ich gesehen, dass die Oma am Küchentisch gearbeitet hat. Ja. Das war nicht schlecht. Meine Oma heult wegen mir. Wegen mir. Die Frau, die ich wirklich geliebt habe in meinem Leben, die heult wegen mir. Ich glaube, dass es nicht leicht für uns ist als Christen. Wenn wir wissen, dass wir durch unser Handeln, durch unser sündhaftes Handeln in Gott verschiedene Emotionen auslösen. Das ist nicht leicht zu ertragen. Warum weichen wir Menschen, wenn wir Fehler gemacht haben, unseren Ehepartnern aus? Warum ziehen wir uns zurück? Warum wollen wir niemanden sehen? Weil wir den Emotionen, die unser Tun auslösen, die uns nicht aussetzen. Aber man muss es mal andersherum sehen. Würde Gott unserem Versagen emotionslos gegenüberstehen, dann würde das bedeuten, dass unser Tun und Lassen nicht bedeutend und nicht entscheidend ist. Weil es aber bedeutend und entscheidend ist für Gott, für uns selbst und für andere. Darum kann er nicht emotionslos sein. Und da es sich unsererseits eben um Versagen handelt, das heißt, ganz wichtige Ziele werden nicht erreicht, sind Gottes Emotionen in diesem Fall naturgemäß negativ. Und das ist für uns belastend. Aber das ist ganz deutlich zu unterscheiden von dem Eindruck oder von der Ableitung, dass Gott uns aufgegeben hätte. Die nächste Folie. Denn die frohe Botschaft des Evangeliums lautet, Gott hat die Möglichkeit von Versagen unsererseits längst mit einkalkuliert. Im Gegensatz zu uns ist Gott nämlich nicht blauäugig. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 sagt, der uns Jesus als Sühneopfer für unsere Schuld vor unserer Bekehrung gibt, der gibt uns Jesus als Fürsprecher für die Schuld nach unserer Bekehrung. Wir spüren, das Sühneopfer Jesu ist nach Gottes Willen so umfassend, dass es unser gesamtes Leben mit all seinen Verfehlungen und im Übrigen auch die gesamte Welt abdecken will und kann. Das ist phänomenal. Das ist Evangelium. Unser Thema war, nächste Folie, Versagen bewältigen. Ja, aber wie? Wie kann ich trotz Versagen vor Gott bestehen? Das war die Frage. Nächste Folie. Die Antwort, ich kann trotz Versagen vor Gott bestehen. Warum? Weil Gottes Reden, so schwer es auch ist, denkt an 2. Korinther 7 von dieser Traurigkeit nach dem Willen Gottes. Weil Gottes Reden, so schwer es auch ist, nicht Verdammung zum Ziel hat, sondern eine göttliche Reue und Umkehr. Und zweitens, weil Jesus Sühneopfer und die daraus resultierende Stellung und Aufgabe Jesu eine umfassende Lösung für unsere menschliche Sündhaftigkeit ist. Sie ist so umfassend, dass sie die komplette Realität mit einschließt. Und die Realität ist, wir sollen als Christen nicht sündigen. Das ist das, was wir lernen sollen. Aber wir sündigen manchmal. Das ist die Realität. Und Gott hat es so geordnet, dass er in der Rettungstat Jesu eine umfassende Lösung für unsere menschliche Sündhaftigkeit geschenkt hat. Und nun zum Schluss noch eben diese Frage. Was zeigt das über Gott oder was zeigt das über uns? Und die Frage, wie wollen wir eigentlich mit Versagen umgehen? In diesem Kurs von David Wilkerson beschreibt er ein sehr eindrückliches Erlebnis. Und ich möchte mit diesem Erlebnis schlichtweg und einfach schließen und dann am Ende noch mit uns beten. Er berichtet dort, dass er eines Abends von einer Frau auf der Straße angehalten wird. Sie war völlig aufgelöst, sie umklammerte meinen Ärmel, schrieb er. So fest, dass ich dachte, sie wolle ihn zerreißen. Und dann brach es aus ihr heraus. Mr. Wilkerson, ich bin am Ende. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Mein Mann hat mich verlassen und es ist alles meine Schuld. Wenn ich daran denke, wie sehr ich Gott und meine Familie enttäuscht habe, kann ich fast nicht mehr schlafen. Was soll ich tun? Könnt ihr aus diesen Sätzen diese Traurigkeit heraushören? Es ist alles meine Schuld. Wenn ich daran denke, wie sehr ich Gott und meine Familie enttäuscht habe, das ist Traurigkeit nach Gottes Willen. Aber dann schreibt er weiter, dass er plötzlich einen Eindruck hatte. Und das ist ein Eindruck, der uns fremd ist. Aber der vielleicht auch damit was zu tun hat, dass wir das Evangelium nicht tief genug verstanden haben. Er hatte den Eindruck, er sollte ihr Folgendes sagen: Meine Liebe, erhebe deine Hände gerade hier an dieser Straßenecke und fang an, den Herrn anzubeten. Sag ihm, dass du weißt, dass du versagt hast. Aber sag ihm auch, dass du ihn immer noch liebst. Und dann geh nach Hause. Und geh dort immer wieder auf die Knie. Bitte Gott nicht um etwas. Erhebe einfach dein Herz und deine Hände zu ihm und bete ihn an. Das hat mich tief berührt. Ich glaube, wir würden alle irgendwie versuchen, zunächst mal mit der Frau zu reden, was sie besser machen kann, was sie zur Wiedergutmachung machen kann oder irgendwas. Aber sie anzuleiten, dass sie trotz ihres Versagens Gott anbetet. Ihr Herz und ihre Hände zu ihm erhebt. Und ihn anbeten. Warum? Weil das Evangelium größer ist. Weil Gottes Rettungswille größer ist. Weil sein Wesen so gut ist, dass auch das, was sie getan hat, darin schon bezahlt ist. Das ist das Evangelium. Und er berichtet dann davon, dass er sie einfach dort an der Straßenecke hat stehen lassen. Und als er ging, stand sie immer noch da, Tränen überströmt mit erhobenen Händen. Es wäre sehr interessant, wenn wir in Stunden des tiefsten Versagens von uns wegschauen könnten. Und das Wesen Gottes, das reine Liebe ist, anschauen können. Ob da nicht mehr in uns passieren wird, als wenn wir immer uns vornehmen, es das nächste Mal besser zu machen. Mach mir die Tür zu Hause. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du kennst uns, du weißt, dass wir oft versagen als Christen. Du kennst mein Versagen, du kennst das Versagen der Geschwister in Erding und Burgmühl und wo immer wir sind. Du kennst das Versagen der ganzen Welt vor dir, deiner ganzen weltweiten Kirche. Ja, und das ist sicher nicht leicht für dich, dass wir immer wieder scheitern an dem Ziel, das du für uns hast, dass wir eigentlich umgestaltet werden sollen, dass wir eigentlich ein tiefer Segen für diese Welt sein sollen, dass wir Licht sein sollen, dass wir Salz sein sollen. Ja, dass wir herauskommen aus der Finsternis und unser Leben von deinem Licht ergriffen und gestaltet wird. Ja, aber wir danken dir so sehr, dass wir dort im ersten Johannesbrief lesen können, dass deine Fürsorge schon diesen Moment unseres Versagens mitbedingt. Dass deine Vorsorge schon so weit geht, dass du uns auch für diesen Moment eine Lösung gibst und einen Retter gibst. So danken wir dir, wie umfassend dein Evangelium alle Not von uns Menschen abdeckt. Wir bitten dich, dass wir erfasst werden von dieser frohen Botschaft und dass sie uns letztlich verändert werden.